den Ressourcen in unserer Natur. Andere würden sagen, wir brauchen unbedingt eine gerechtere Güterverteilung. Andere, wir müssen den Klimawandel endlich konsequent bekämpfen. Wir brauchen unbedingt Frieden, Konzepte für Frieden. Wenn wir fragen, was brauchen meine Nachbarn am nötigsten, meine Arbeitskollegen, meine Familie, meine Mitschüler? Was brauchen wir am nötigsten? Eine Antwort ist, wir brauchen Menschen, die uns ermutigen. Ermutigen in einer chronisch negativen Umgebung. Ja, wenn wir um uns schauen, viele Menschen sind entmutigt, ohne Hoffnung, ohne eine Vision für ihr Leben, wie es werden kann. Sie sind entmutigt von Enttäuschungen, die ihr Leben geprägt haben. Wir wollen zunächst mal Entmutigung erkennen, identifizieren. Da gibt es die emotionale Entmutigung. Mir fehlt der Lebensmut. Das hören wir ja oft von Menschen, die mit ihren sogenannten Schicksalsschlägen nicht zurechtkommen. Sie sind depressiv, sie sagen, ich kann nicht mehr oder empfinden, keiner mag mich. Wir kennen Entmutigung im Denken. Wenn wir über diese Welt nachdenken, wenn wir Zeitung lesen, Nachrichten hören, entweder werden Probleme schön geredet oder wir erleben Resignation, Verzweiflung. Und das Denken ist oft geprägt durch Misserfolge, durch fehlende Perspektiven, aber auch die persönliche Bilanz. Ich schaffe das alles nicht. Ich bin lebensuntüchtig. Und wir als Christen sind oft entmutigt, weil wir die Erfolge, die Siege früherer Zeiten vergessen haben. Wir haben uns vielleicht gewöhnt an einen mittelmäßigen Alltag. Highlights haben wir aus den Augen verloren. Die Einzigartigkeit Gottes, seine Perspektiven für unser Leben, seine unendliche Größe und Herrlichkeit haben wir vielleicht aus dem Blick verloren, uns daran gewöhnt. Und deshalb nun der Predigttext aus Hebräer 10. Haltet an dieser Hoffnung fest, zu der wir uns bekennen, und lasst euch durch nichts davon abbringen. Ihr könnt euch felsenfest auf sie verlassen, weil Gott sein Wort hält. Lasst uns aufeinander achten. Wir wollen uns zur gegenseitigen Liebe ermutigen und einander anspornen, Gutes zu tun. Versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie es sich einige angewöhnt haben. Ermahnt euch gegenseitig dabei zu bleiben. Ihr seht ja, dass der Tag nahe ist, an dem der Herr kommt. Und in Hebräer 3, Vers 13, ermutigt einander Tag für Tag, solange jenes heute gilt und Gott zu euch redet. Nur so entgeht ihr der Gefahr, euch vor ihm zu verschließen, weil euch die Sünde betrogen hat. Eine andere Übersetzung formuliert das so: Ermutigt euch täglich, damit keiner von euch von der Sünde überlistet wird und hart wird gegen Gott. Ja, Enttäuschungen machen hart. Wie lesen und hören wir dieses Wort, wenn es heißt, achtet aufeinander? Höre ich, gib Acht? Etwa kontrolliere das, was der andere tut? Jede Art von Kontrolle ist im Gesamtzusammenhang der Bibel falsch. Aber genauso fatal ist es, wenn wir einander gleichgültig begegnen. Und da ist diese Spannung, die angesprochen wird, auf die ich aber nicht näher eingehen möchte, die Spannung zwischen Fürsorge, einander beachten, also Achtsamkeit, aber nicht zu bevormunden, nicht zu kontrollieren. Ich möchte über drei Punkte sprechen. Ermutige dich selbst mit Hilfe von Gott, von Gottes Wort, Gebet und Lobpreis. Dann ermutige andere im Glauben und ermutige andere täglich. Für Ermutigung steht im Griechischen das Wort Paraklen. Das heißt, je nach Zusammenhang trösten, ermahnen, ermutigen, zurechtweisen, aber vor allen Dingen zusprechen. Nicht erwarten, sondern einer Wahrheit zusprechen. Ermutige dich selbst mit Hilfe von Gott, von Gottes Wort, mit Gebet und Lobpreis. Ja, wir kennen Gott als unseren Tröster, unseren Helfer. Und wenn wir Gott ähnlich werden wollen, sollen wir auch das tun, was er tut, andere ermutigen. Auch ihm zurechtweisen, ermutigen. Gott steht treu zu seinen Zusagen. Eine Begebenheit aus dem Alten Testament, aus 1. Samuel 30, beeindruckt mich sehr. Aus Zeitgründen kann ich nicht diesen ganzen Text vorlesen, sondern nur die kurze Begebenheit. Das war, bevor der König David König wurde, wurde er von dem damaligen König Saul verfolgt. Und so hatte David Zuflucht gesucht in Ziklag, einen Ort, wo die Philister waren. Aber die Philister hatten ihm da Schutz angeboten vor dem gemeinsamen Feind König David. König Saul, Entschuldigung. Und dann kommt eine Situation, dass David die Stadt Ziklag, wo er mit seinen Männern war und Schutz hatte, verlässt. Das war so gewesen, die Philister hatten gegen Saul gekämpft oder planten gegen Saul zu kämpfen und David dachte, ich kämpfe auch gegen Saul mit. Er hat also diese Stadt verlassen. Als er zurückkam, war was Entsetzliches geschehen. Die gesamte Stadt war geplündert, alle Frauen und Kinder waren verschleppt, das Vieh war verschleppt. Und die Männer mit David weinten tagelang, es heißt, bis sie nicht mehr weinen konnten. Und dann heißt es, sie wollten David töten für seinen Fehler, den er gemacht hat. Ziklag verlassen. Aus welchem Grund wussten wir nicht. Er wird nicht gesagt. Sie weinten. Ja, Gott hatte zugelassen, dass Ziklag zerstört wird, der Ort des Schutzes. Und ich denke, das empfinden wir auch oft, dass Gott es zulässt, dass unsere so sichere oder vermeintlich sichere Zukunft zerstört wird, dass unser Selbstvertrauen zerstört wird, dass wir keine Hoffnung mehr haben, dass so vieles kaputt geht in der Familie, in der Gemeinde. Gott lässt es zu. Gott hat diesen Raub der Feinde nicht verhindert. Aber dann ist etwas Entscheidendes. Ja, es war eine Zeit des Trauerns, aber dann heißt es, David stärkte sich in Gott durch Gottes Wort, durch Bekennen, wer Gott ist. David stärkte sich in Gott. Sicherlich haben manche Psalmen da ihren Ursprung. Nachdem David also aufgehört hatte zu weinen, ging er im Gebet zu Gott und sagte, Gott, was soll ich tun? Wie Gott ihm antwortet, ist eine besondere Geschichte der damaligen Zeit. Aber das Ergebnis ist entscheidend. All das, was geraubt worden ist, konnte David wieder zurückholen. Das ist das Ergebnis, wenn wir uns in Gott stärken, in Gott ermutigen. Und das ist die Voraussetzung für das, was nachher kommt, dass wir andere ermutigen. Ja, wir sind Menschen, die sind entmutigt worden. Perspektiven sind zerstört worden, aber wir dürfen uns in Gott stärken, in seine Gegenwart, ihn um Hilfe bitten, seine Wahrheiten bekennen. Und das ist wichtig, wir bekennen die Wahrheiten des Wortes Gottes, die wir auch, wie wir gleich sehen, werden anderen dann zusprechen können. Der erste Punkt, ermutige dich selbst mit Hilfe von Gott, von Gottes Wort und Gebet. Ohne diesen ersten Punkt wird der nächste Punkt eher oberflächlich. Ermutige andere im Glauben. Wir haben uns gegenseitig als Ermutiger. Es ist ein Vers, der vielleicht auch manchen aufstößt. Verlasst nicht die Versammlungen, wie einige sich angewöhnt haben, sondern bleibt zusammen. Nun, es gibt viele Gründe, warum Menschen die Gemeinde Gottes verlassen oder nur ab und zu mal hingehen. Da kann ich das auch nicht aus Zeitgründen drüber sprechen. Aber wenn du vielleicht den Gedanken hast, ach, warum soll ich heute zum Gottesdienst gehen? Den Prediger, naja gut, also ich erwarte nicht mehr so viel davon und außerdem kenne ich das schon alles. Ein Grund für jeden, in die Gemeinschaft zu gehen, ist der, ermutige andere. Wenn du selbst denkst, ich brauche keine Ermutigung, mir geht es ja gut und es ist alles okay, ja, ermutige andere in der Gemeinschaft. Ermutige sie täglich, komme ich auch gleich noch drauf. Das ist ein Grund, in die Gemeinschaft der Kinder Gottes zu gehen, andere zu ermutigen. Deshalb ganz praktisch, wenn du dir überlegst, soll ich heute aufstehen und zum Gottesdienst gehen, frage Gott, hast du irgendjemand im Blick, den ich heute ermutigen kann? Durch ein gutes Wort, durch eine Umarmung, einfach, dass ich ihm zuhöre. Wir hatten hier in der Moderation schon einige gute Hinweise gehabt. Gott, wen hast du im Blick, auf den ich zugehen darf? Ermutige andere. Ich möchte eine kurze Begebenheit vorlesen oder erzählen aus dem Internet. Das Wort, was dir gut tut, kannst du dir nicht selber sagen. Also wir haben eben schon gesagt, Gott kann es dir schon sagen. Aber das ist jetzt eine Story aus dem Internet. Das Wort, das dir gut tut, kannst du dir nicht selber sagen. Eine junge Mutter hat einen schrecklichen Tag. Ein Unglück löst das andere ab. Die Waschmaschine gibt den Geist auf, das Telefon klingelt ständig, sie leidet unter starken Kopfschmerzen. Und um das Unglück komplett zu machen, bringt der Postbote einen Brief mit einer Rechnung, die sie nicht bezahlen kann. Können vielleicht einige nachvollziehen. Frustriert setzt sie ihren Sohn in den Hochstuhl, lehnt ihren Kopf auf die kleine Tischfläche des Stuhles und fängt an zu weinen. Da nimmt der kleine Junge den Schnuller aus seinem Mund und steckt ihn seiner Mama in den Mund. Die weinende Mutter erinnerte ihn wohl daran, wie oft ihn sein Schnuller bei Traurigkeit getröstet hatte. Und daraus zog er die Schlussfolgerung, dass seine Mutter den Schnuller im Augenblick als Seelentröster dringender benötigt als er selbst. Eine lustige Geschichte, aber sie ist etwas deutlich. Wir brauchen Menschen, die uns trösten, die uns Mut zusprechen. Auch wenn sich sachlich an der Situation noch nichts geändert hat. Die Mutter war getröstet. Und so dürfen wir andere, wie wir es auch in der Moderation hörten, helfen, sich an Gott zu wenden. Menschen, die es alleine im Moment nicht können. Und eine kritische Frage an uns. Wem versage ich Trost, wenn ich die Gemeinde verlasse oder den Gottesdienst nicht zum Gottesdienst komme? Wenn ich mich anderen vorenthalte, wem versage ich da Trost, den Gott eigentlich vorgesehen hat, durch mich jemand anders zu ermutigen? Nun, ermutige andere täglich. Warum täglich? Das eine ist sicherlich, destruktive, zerstörende Gedanken kommen eben täglich. Gedanken der Unzufriedenheit, des Minderwertes, dass ich schaffe das nicht. Der Hebräerbrief richtet sich an Christen der zweiten Generation. Die erste Generation war fest davon überzeugt, zu ihren Lebzeiten kommt Jesus Christus wieder, es wird ihnen vieles erspart. Nach der Himmelfahrt Jesu war eine eigenartig große Dynamik in der Gemeinde, eine Hoffnung. Scharen von Menschen haben sich zum Glauben bekehrt. Aber nun gab es den Alltag nach 30 Jahren. Sie waren ermüdet. Jesus war noch nicht wiedergekommen. Es gab da viele Fragen. Und so waren sie vom Warten auf die Wiederkunft Jesu ermüdet. Und da ist es dringend notwendig, so wie wir gehört haben, einander anzuspornen, durchzuhalten. Auch das ist eine Aufgabe der Gemeinde, uns anzuspornen, durchzuhalten. Ermutigung, das ist ja nicht ein billiges Schönreden. Ich hatte früher in der Arztpraxis, war bei vielen Hausbesuchen und habe da oft so Sprüche an der Wand gelesen. Wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Ist nett gemeint, aber es ist keine Wahrheit dahinter. Denn ganz oft kam kein Lichtlein daher. Ermutigung heißt, eine Wahrheit zusprechen. Als Trost, als Wegweisung, vielleicht auch als Ermahnung, als Zurechtbringung, aber zusprechen. Nicht einfach allgemein etwas sagen, sondern ich spreche dir ein Wort Gottes für deine Situation zu. Dass das allgemeine Wort Gottes zu unserem Herzen spricht, dass unser Herz berührt wird. Sprachlich würde man sagen, das ist ein Indikativ. Also nicht eine allgemeine Redewendung, Feststellung, sondern ein Indikativ. Als Kind Gottes bist du Kraft und Salz in dieser Welt. Du hast den Geist der Kraft. Gottes Kraft ist in deiner Schwachheit mächtig. Corrie ten Boom, die vielleicht einige von ihren Büchern kennen, die ihr sehr viel Not mitgemacht hat, sagte für sich ganz persönlich, lass Gottes Versprechen auf deine Probleme leuchten. Lass Gottes Versprechen auf deine Probleme leuchten. Das hat sie Tag für Tag erfahren, nicht im Voraus. Sie wusste all die biblischen Wahrheiten, aber dann, wenn es sehr konkret wurde, hat sie gesagt, Gott, dein Versprechen lasse ich jetzt auf mein Problem leuchten, dass ich nicht von der Dunkelheit des Problems beeinträchtigt werde. Also die Grundlagen des Wortes Gottes sind ganz wichtig, dass wir diese Wahrheiten aussprechen. Wozu sollen wir einander ermutigen? Ja, zu Liebe und guten Taten. Liebe, das sind sehr viele Gesten, das ist Zuwendung. Vielleicht einander umarmen, füreinander da sein, zuhören und dann auf ein Wort Gottes warten. Nicht viele Ratschläge geben unbedingt, aber Gott fragen, was hast du für diesen Menschen jetzt an Zuspruch? Also Zuspruch durch den Mund, aber dann durch gute Taten, durch diakonische Taten, durch ganz praktische Hilfe. Ich stehe dir zur Seite, wenn du mich brauchst. Und das wäre doch eine Aufgabe oder ist doch eine große Aufgabe der Gemeinde. Ich möchte etwas noch zu dem Charakter des Ermutigers sagen. Es ist schon vieles gesagt worden in der Moderation, was sehr, sehr wichtig ist. Von Barnabas heißt es, er war ein Ermutiger. Das heißt so in der Apostelgeschichte, dass er viele ermutigt hatte, durchzuhalten. Es gab eine Situation, wo Barnabas als Ermutiger einen hohen Preis bezahlt hat. Es gab ja diesen Konflikt für die zweite Missionsreise. Da gab es den Mitarbeiter Johannes Markus, der Paulus enttäuscht hatte, weil er nicht durchgehalten hatte. Und Paulus sagte, also den nehme ich nicht mit. Und Barnabas hat sich dafür verwandt, Johannes Markus mitzunehmen. Und es heißt, es kam zu einem heftigen Streit zwischen dem Strategen Paulus, der die Effektivität vor Augen hatte, und dem Ermutiger Barnabas. Und Barnabas hat sich seine Ermutigung, Johannes Markus mitzunehmen, etwas kosten lassen, nämlich dass er nicht selbst mit Paulus reisen konnte. Wir wissen, Paulus und Silas haben ein Einmissionsteam gegründet und Johannes Markus und Barnabas Barnabas ja ein zweites Missionsteam. Also die Arbeit wurde verdoppelt. Und dann heißt es in der Apostelgeschichte, dass sie sehr viel ermutigt haben. Also Ermutigung kann auch bedeuten, wenn ich mich zu jemandem stelle, ich zahle einen Preis dafür, dass ich vielleicht, weil er verachtet ist, weil er nicht so angesehen ist, von anderen auch nicht so beachtet wird und sagt, was gibst du dich mit dem ab? Das ist doch alles Hopfen und Malz verloren. Ermutigung kann auch einen Preis kosten. Wir wollen Entmutigung erkennen als etwas, was der Gegenspieler Gottes, der Feind Gottes immer wieder geschehen lässt. Und Gott lässt es zu, Gott verhindert es nicht, weil er eine Antwort darauf hat, wenn wir ihm begegnen. Bevor wir gleich ganz praktisch zur Ermutigung schreiten, noch ein positiver Kreislauf von Ermutigung. Ermutigung ist ansteckend im guten Sinn. Denn Menschen, die ermutigt sind, können auch andere ermutigen. Was zeichnet eine Gemeinde aus? Wie wäre es, wenn sie, also eine Gemeinde zeichnet vieles aus, wenn aber eine Situation ist, eine Bekenntnis über die Gemeinde, das sind Menschen, die andere ermutigen. Sie kommen entmutigt zum Gottesdienst und gehen ermutigt raus. Wenn wir diese Erfahrung weitergeben, im Gottesdienst oder auch ganz persönlich nach dem Gottesdienst. Und eine Folge davon wäre ganz natürlich Gemeindewachstum, weil Menschen sehnen sich nach Ermutigung. Ja, unsere Welt braucht ganz vieles, was ich zu Anfang sagte. Aber wir brauchen auch Menschen, die einander ermutigen. Und jetzt dazu eine ganz praktische Geschehen. Ihr habt alle Zettel und einen Stift. Jetzt überlegt euch, bevor dann gleich der Lobpreis losgeht, wen könnt ihr jetzt gleich nach dem Gottesdienst oder heute Nachmittag ermutigen? Ihr könnt auch euer Handy einschalten, eine WhatsApp schicken oder was auch immer, um jemanden zu ermutigen. Zu sagen, du, ich habe heute an dich gedacht und ich habe für dich gebetet und mir ist ein Gespräch von gestern eingefallen, ich möchte dir etwas zusprechen. Sei getrost und unverzagt. Oder die Kraft Gottes ist in den Schwachen mächtig. Oder der Herr ist nahe denen, die ein verzagtes Herz haben. Ihr habt jetzt einige Minuten Zeit, bevor dann der Lobpreis uns weiter hineinführt in die Ermutigung vor Gott.